Und wenn man bedenkt, dass das gespeicherte Information ist, dann könnte man auch von einem immensen Supercomputer Biosphäre reden. Wenn man jetzt würde die molekularen Buchstaben zählen, die das beinhaltet, dann kommt man auf eine Zahl 10, 5 mal 10 hoch 37. Das ist ein 5 mit 37 Nullen hinten dran. Ich habe mir dann die Mühe gespart, einen Vergleich zu finden, wie viel denn das wirklich ist. Aber es ist unwahrscheinlich viel. Um die Informationsmenge zu speichern, braucht man 1 Milliarde Billionen von den leistungsstärksten Supercomputer. Ja, wenn man diese Zahlen hört, dann kann man nur staunen über unseren Gott, der sich das alles ausgedacht hat. Und der Gott, der das gemacht hat, den dürfen wir persönlich kennen. Ist das nicht grossartig? Da können wir nur einstimmen ins Lob von unserem Gott. Und das wollen wir jetzt auch tun miteinander.
Guten Morgen miteinander. Schön, dass ich bei euch sein kann und schön, dass der Daniel bei uns ist. Zürich am Helvetiaplatz. Und wir feiern heute den zweiten Advent und ihr habt ja einen wunderbaren Adventskranz hier stehen. Und wir werden uns heute mit Weihnachten beschäftigen. Nun, die klassischen Advents- und Weihnachtstexte finden wir ja im Matthäus- und Lukas-Evangelium. Wir werden uns heute aber mit den ersten Versen, wie wir gehört haben, mit dem Johannes-Evangelium beschäftigen, nicht auf dem Niveau, das wir gehört haben, da. Ich merke, du bist Informatiker, gell? Du rechnest alles aus. Ich schaue die Texte ein bisschen anders an, ich bin Theologe, aber das war eine tolle Einführung. Auf den ersten Blick ist das ja nicht unbedingt ein Weihnachtstext, der Anfang des Johannesevangeliums. Und doch berichtet dieses erste Kapitel des Johannesevangeliums über die Entstehung des Lebens. Und dieses Leben ist wiederum mit der Menschwerdung Gottes ganz eng verbunden. Insofern hat dieses Kapitel schon etwas mit Weihnachten zu tun. Und wir beschäftigen uns besonders mit den ersten 5 Versen. Überschrieben habe ich das mit der Ursprung des Lebens. Genau. Und so lautet der Text. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun, dieser Text mag für manche ein bisschen geheimnisvoll klingen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und dieses etwas Geheimnisvolle möchte ich euch heute ein bisschen verständlicher machen. Johannes beginnt die Erzählung über das Leben von Jesus mit einer fundamentalen Aussage. Er beginnt nämlich ganz am Anfang, oder besser gesagt, er beginnt vor der Erschaffung des Himmels und der Erde. Also bevor die Welt und das Leben auf ihr existierte. Er beginnt in der Ewigkeit. Und was war vor dieser Schöpfung? Was war vor dieser Ewigkeit? Am Anfang war das Wort. Bevor irgendetwas Materielles entstanden war, war dieses Wort. Zuerst, bevor irgendetwas erschaffen wurde, war das Wort. Denn Johannes wird gleich sagen, dass dieses Wort die Welt geschaffen hat. Übrigens ganz wichtige Überzeugung, dass Gott vor der Schöpfung ist, dass Jesus vor der Schöpfung ist. Deshalb steht er über der ganzen Schöpfung. Ist nicht Teil der Schöpfung. Doch was ist das für ein Wort? Wir neigen ja immer schnell dazu als Christen, ja, Wort, Wort Gottes. Ja, vielleicht. Was meint dieses Wort? Oder anders gesagt, was meint Johannes mit dem Begriff Wort? Weshalb sagt er nicht gleich, dass es hier um Jesus geht, dass er von Jesus spricht? Ist das, was Sie hier schreiben, nicht etwas verwirrend? Am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Etwas abstrakt für unsere Ohren. Klar, wer sich mit dem ersten Kapitel schon einmal beschäftigt hat im Johannesevangelium, weiß, dass Johannes den Gedanken so weiterentwickelt, dass unmissverständlich jedem klar werden muss, dass er Jesus damit meint. Doch warum schreibt er nicht gleich, was er eigentlich sagen möchte? Dann würden wir das vielleicht auch sofort begreifen. Das wäre doch ganz einfach. Am Anfang war Jesus, Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Voilà. Dann wissen wir es. Es wäre so einfach gewesen, Johannes. Warum denn so umständlich? Weshalb macht er das auf diese für uns geheimnisvolle Art und Weise? Und das hat eben einen ganz guten und hervorragenden Grund. Für die ersten Leser war die Botschaft des Johannes klar und für gewisse Leute sogar unglaublich provokativ. Hätte Johannes hier statt Wort Jesus geschrieben, wäre die Botschaft nicht so treffend gewesen. Er hätte nicht das ausgelöst, was er mit diesem Wort Wort auslöst. Er hätte gesagt, ja, Jesus. Was ist denn das für ein Jesus? Intuitiv ist uns klar, ja allen, dass Wort hier wesentlich mehr aussagt, als dass es sich nur um ein geschriebenes oder ein gesprochenes Wort handeln könnte. Was Johannes hier schreibt, hat weder mit geschriebenem noch mit gesprochenem Wort etwas zu tun. Mit Wort wird das griechische Wort Logos übersetzt. Logos kann man wirklich mit Wort übersetzen ins Deutsche. Nur ist dieses Wort im Deutsch, hat nicht diese Tragweite und diese Tiefe wie das Logos im Griechischen. Man kann es fast nicht anders übersetzen. Ich mache da noch einen Übersetzungsvorschlag. Man kann es fast nicht anders übersetzen. Man muss fast mit Wort übersetzen, aber wir assoziieren nicht das, was Johannes eigentlich assoziiert oder sagen will mit Logos. Logos war bei den Griechen ein Wort mit tiefsinniger philosophischer Bedeutung. Die Frage nach dem Logos war die Frage nach der treibenden Kraft im Universum. Wer nach dem Logos fragte, fragte nach der Urkraft des Lebens. Wer bewegt das Meer? Wer macht, dass das Meer immer diesen Wellengang hat? Wer ist denn das, der, wenn ich einen Sonnenblumenkern sehe und eine Sonnenblume wächst, immer eine Sonnenblume wächst? Ich meine, das ist ja für uns jetzt eigentlich normal, aber es könnte ja auch eine Tomate wachsen, einmal eine Bohne. Warum dann immer die Sonnenblume? Was ist die Kraft? Was macht, wer ist da, wer steckt da dahinter? Wer ist dieser Logos? Das war die Frage der Griechen. Die Frage nach dem Logos. Nach der treibenden Kraft, nach der gestaltenden Kraft im Universum. Eigentlich die Frage nach der schöpferischen Kraft und schließlich und endlich im Grund genommen die Frage nach dem Schöpfer. Wer steckt hinter all dem, was geschaffen wurde? Wenn beispielsweise ein griechischer Philosoph eine Blume betrachtet, stellt er sich unweigerlich die Frage nach dem Logos. Wer macht das, dass das immer funktioniert? Übrigens spielt der philosophische Logos-Begriff in der griechischen Götterwelt eine wichtige Rolle, denn der Logos wird dort personifiziert in der Gestalt des Gottes Hermes und auch noch in anderen Göttern. Johannes hätte damals kein besseres Wort finden können, um ins Herz der Menschen zu treffen und zu sagen, was er sagen will. Er hätte nichts Besseres machen können, als das, was er hier gemacht hat. Am Anfang war das Wort der Logos, und der Logos war Gott, und der Logos ist Gott. Also mit anderen Worten sagt er den Menschen, das, was ihr sucht, der Logos, der existierte schon bevor die Welt erschaffen wurde. Er trat aus der Ewigkeit hervor. Das Wort, der Logos, steht über der Schöpfung und ist nicht Teil der geschaffenen Welt. Er war schon von Anfang an. Das, was ihr sucht, war schon bevor alles entstanden ist. Dieses Wort war bei Gott, aber nicht nur das. Es ist noch viel großartiger, denn das Wort ist Gott. Der, der das Wort ist, war von Anfang an bei Gott. In diesem zweiten Vers personifiziert Johannes das Wort. Das Wort ist also nicht ein Gedanke oder eine abstrakte Kraft. Dieses Wort ist eine Person. Zwischen dem Wort und Gott existiert eine innere Einheit von allem Anfang an, und das Wort ist gleichzeitig Gott selbst. Johannes will jetzt sagen, dass dieser Logos genau das ist, wonach ihr fragt und sucht. Er existierte schon immer vor der Schöpfung der Welt. Er ist eine Person und er ist Gott, und dieses Wort hat alles erschaffen. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Nichts. Alles restlos, alles wurde durch das Wort geschaffen. Die ganze griechische und römische Götterwelt hat mit der Schöpfung überhaupt nichts zu tun. Und da sehen wir, wie provokativ das ist, was der Johannes sagt. Alles. Die Griechen haben ja die Götter aufgeteilt, wer für was zuständig war, oder? Die haben ja ganz eigene Vorstellung gehabt. Aber damit räumt eigentlich Johannes total auf. Es gibt nur einen, dieser Logos. Da, von dem kommt alles her. An der Schöpfung sind nicht verschiedene Götter beteiligt. Es ist ein Gott, der alles geschaffen hat. Nichts gibt es in dieser Welt, das nicht durch dieses Wort, durch diesen Logos geschaffen worden wären. Und genau das sagt Paulus auch über Jesus. Denn durch Jesus wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, König und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Also, da gibt's keine Götter nebendran. Und die Vorstellung der Griechen, dass es quasi der Demiurg, quasi die Materie ist etwas Schlechtes, weil das ist vom Gegenspieler, vom guten Gott, hat da quasi die materialisiert, und der Mensch muss sich versuchen, quasi von dieser Welt zu lösen, weil das eben eine finstere Welt ist. Nein. Gott hat alles geschaffen. Es kommt alles von ihm. Es gibt keine Götter, die da irgendwie mitgemischt hätten. Alle Mächte, alles ist von ihm erschaffen. Heute würden wir das anders formulieren. Es gibt ja Leute, die in Bezug auf die Schöpfung sich schwer vorstellen können, dass alles durch Zufall entstanden ist. Sie glauben aber auch nicht an einen Schöpfer. Sie denken, dass irgendeine Intelligenz irgendwo existieren muss, die das Ganze entwickelt hat. Auch eigentlich normal, weil wir, bei uns entsteht nichts ohne Planung. Oder? Kein Flugzeug. Niemand würde von uns in ein Flugzeug hineinsteigen, was einer gedacht hat, ich probiere mal da im Flügel und ja, mal den Motor vom Rasenmäher und so, und irgendwie klappt das dann schon. Nein, das klappt nicht. Alles, was der Mensch schafft, und der Mensch, ich bin immer wieder erstaunt, was Hervorragendes ein Mensch hervorbringen können. Ich habe jetzt eine Flughafenbesichtigung gehabt von jemandem, der da Das ist bei der Kantonspolizei, der kann dann einem überall hinführen durch den Flugplatz, wo man sonst nicht hinkommt. Und ich habe wieder gestaunt, was Menschen fertigbringen. Das ist unglaublich, was da geplant werden muss, wie viele Ingenieure an so einem Projekt arbeiten und das nachher funktioniert. Das ist eine riesige Planung. Nichts entsteht ohne Intelligenz. Und da gibt es nun Menschen, die haben das auch verstanden. Sie wollen aber nicht sagen, dass es einen Gott gibt. Aber sie denken, irgendwo muss Intelligenz im Spiel sein. Diesen Leuten würde heute Johannes, und das ist nun mein Vorschlag, wobei ich nicht sage, dass man den jetzt in die Bibel übernehmen soll, aber das wäre jetzt mal für euch mein Vorschlag, wie man das schreiben könnte. Am Anfang war die Intelligenz, und die Intelligenz war bei Gott, und die Intelligenz war Gott. Liebe Leute, das, was ihr denkt, was die Welt erschaffen hat, Intelligenz, das hat in einer Person, findet ihr das, nämlich in Jesus. Er ist die Intelligenz, die alles erschaffen hat. Wir könnten eben die Intelligenz so personifizieren, wie das Johannes mit dem Logos gemacht hat. Der, die Intelligenz ist, war am Anfang bei Gott. Ob diese Leute sich überzeugen ließen, kann man bezweifeln, aber für uns, die wir Jesus kennen und ihm vertrauen, kann dieser Gedanke sehr hilfreich sein und unser Vertrauen in Jesus festigen. Johannes entwickelt diesen Gedanken aber weiter. In ihm war das Leben. Es geht also noch um mehr als nur um Schöpfung, sondern es geht um Leben. Dieses Wort ist nicht einfach etwas Starres oder Abstraktes oder Fremdes, sondern dieses Wort, dieser Logos ist das Leben schlechthin. Alles, was mit Leben bezeichnet werden kann, steht immer, immer in Verbindung mit Jesus Christus. Selbst Menschen, die nichts von Gott wissen wollen, ob es ihnen das gefällt oder nicht, ihr Leben steht immer in Verbindung mit Jesus, weil er sie erschaffen hat. Er ist der Ursprung jeden Lebens. Und jedes Leben wurzelt in diesem Logos, in Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Das gilt bis zum heutigen Tag. Dass wir heute Morgen aufstehen konnten und die Welt sich immer noch dreht, was wir ja für selbstverständlich anschauen, verdanken wir einzig und allein Jesus. Paulus sagt, Jesus war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Dass wir heute leben, dass sich die Welt dreht, ist immer Jesus am Werk. Der Ursprung des Lebens hält alles in Gang. Alles ist durch ihn, wird durch ihn am Leben erhalten. Er ist das Wort des Lebens oder eben der Logos des Lebens. Ich finde es enorm, mit was für eine Wucht Johannes in die damalige Zeit das Evangelium hineingesprochen hat. Mit einer Deutlichkeit, wie er es nicht besser hätte machen können. Das Wort. Am Anfang war das Wort. Und es sollte uns begeistern, dass wir zu Jesus gehören, der Ursprung des Lebens ist. Nun, der Logos blieb nun nicht beim Vater, zum Glück. Er machte sich auf den Weg hin zu den Menschen. Er sah, wie verloren und verlassen und orientierungslos die Menschen sind, wie hoffnungslos sie leben, und so machte er sich auf den Weg. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Er hatte den Vater verlassen. Nun, wenn das Wort Gott ist, dann geschah nichts Geringeres, als dass Gott die Erde besuchte, um den Menschen Orientierung zu geben. Paulus sagt einmal über diesen Weg von Jesus, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil. Er machte sich auf hin zu den Menschen. Er ging in diesem von Sünde und Chaos und Orientierungslosigkeit gezeichnete Welt, wie das schon Jesaja ankündigte, das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Das ist eine Ankündigung des Messias. Jesus ist das Licht, das in diese Welt hineinleuchtet. Zacharias sagt, in einem durch den Heiligen Geist bewirktes Gebet, unser Gott ist voll Erbarmen. Dann wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den Weg der Finsternis zu lenken. Das hat er gesehen, als er angekündigt bekommen hatte, dass er Johannes, der Wegbereiter von Jesus, dass er der Vater von diesem Wegbereiter sein wird. Und das war ein Gebet, da hat er begriffen, jetzt kommt dieses Licht, dieser Morgenglanz, der uns den Weg weist. Und Jesus selbst sagt über sich, das kennen ja die meisten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgen wird, wird nicht mehr in die Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieses Licht bringt das Leben, weil Jesus selbst das Leben ist. Was für uns alle sehr erfreulich ist, dieses Licht kann nicht gelöscht werden. Die meisten Lichter kann man ja auslöschen, aber dieses Licht kann nicht gelöscht werden. Das Licht leuchtet in der Finsternis, schreibt Johannes, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nicht möglich. Natürlich haben es immer wieder Menschen versucht, dieses Licht auszulöschen, aber es ist noch niemandem gelungen, sonst würden wir nicht hier sitzen. Sonst würden nicht überall Gottesdienste stattfinden. Noch niemand konnte dieses Licht löschen. Dieses Licht ist stärker. Es mag noch so finster sein, dieses Licht kann niemand auslöschen. Man kann dieses Licht ignorieren, man kann es bekämpfen, aber auslöschen kann man es nicht. Später schreibt Johannes, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Leider können Menschen die Finsternis mehr lieben als das Licht, weil natürlich, wenn Licht kommt, dann kommt vielleicht etwas ans Licht. Deshalb haben wir manchmal die Finsternis lieber als das Licht. Aber damit entscheiden sich Menschen gegen das Leben. Sie zerstören damit eigentlich sich selbst. Wir sehen, das erste Kapitel des Johannesevangeliums hat schon etwas mit Weihnachten zu tun. Johannes erklärt in diesen wenigen Versen, woher Jesus kommt, und er spricht über die Menschwerdung Gottes. Und das ist das zentrale Thema von Weihnachten. Und was hier gedanklich aufgebaut wird, gipfelt dann in der großartigen Aussage im Vers 14 in diesem Kapitel. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Da hat er jetzt unmissverständlich gesagt, von wem er spricht. Das erste Kapitel im Johannesevangelium zeigt uns, woher das Leben kommt, wo der Ursprung des Lebens ist. Es zeigt uns auch, wo wir dem Leben begegnen. Und zeigt uns auch, wo wir Leben bekommen. Ewiges Leben. Bei Jesus. Jesus sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort, dass du uns die Bibel gegeben hast, und ich danke dir für das Verständnis, das wir gewinnen können. Und danke, dass du, Herr Jesus, das Leben bist. Bis heute bekommen Menschen ewiges Leben bei dir. Und bis heute bist du der, der alles in Gang hält. Du bist der Ursprung des Lebens und du bist das Licht der Welt. Und wir beten dich an. Und wir hoffen, dass jetzt auch in dieser Weihnachtszeit Menschen doch hellhörig werden. Dass sie begreifen, dass es um mehr geht als um Kerzen und Geschenke, sondern dass es um die Menschwerdung Gottes geht. Und dass du jedem Menschen begegnen möchtest. Wir bitten dich, auch um gute Gespräche, wenn wir mit Menschen uns treffen, dass du uns die richtigen Worte schenkst. Dass sich dein Licht immer mehr verbreitet. Wir beten dich an. Amen.